ihn mit einem anderen verwechseln. Als Gärtner, als Wanderer, als Hungriger, als Mann am Ufer. Dass Gott anders zu uns kommt, als wir ihn erwarten, dass seine Wege sich nicht vorausberechnen lassen, wie kann einen Bedrohung für den gottsuchenden Menschen sein? Wie können wir uns selbst überwinden, musste der Glaube jener gewesen sein, die zum ersten Mal vor einem Kind im Stroh niederknieten und in ihm Gott anbeteten. In diesem Zusammenhang möchten wir am heutigen Weihnachtstag über ein Thema nachdenken, das in den Weihnachtsbetrachtungen nur selten erscheint oder nur am Rande erwähnt, über die Versuchung der Weihnacht. Die erste Versuchung der Weihnacht heißt, Gott lässt sich nicht festlegen. Die Unberechenbarkeit des Herrn bewirkt, dass der Mensch ihn nie in seine Gewalt bringen, ihn nie so festhalten kann, wie er ihn haben möchte. Gott entzieht sich immerfort unserem Zugriff. Er lässt sich nicht einfangen in Regeln, Systeme und Methoden. Selbst die Heiligen sind nur zu oft dieser Versuchung erlegen. Sie möchten Gott immer wieder zwingen durch die Anhäufung ihrer Vorkehrungen, durch die große Summe ihrer Gebetsworte, durch die langen Zeiten, die sie mit ihren Brüdern erfüllten. Sie verlangten Gott danach, seine Nähe, sein Wort, seine Offenbarung allzeit zur Verfügung zu haben, seine Tröstungen, sein Licht, seine spürbare Gnade dauernd zu fühlen. Gott hat sie eines anderen belehrt. Zwar soll der Mensch durch Gebet selbst überwinden und vor allem durch schlichte Güte im Alltag die Wege des Herrn bereiten. Er soll Hügel einebnen und Täler ausfüllen. Aber ob Gott dann diese ihm vorbereiteten Wege betritt, oder die festlich geschmückte Tür, oder eine andere Weg, das liegt allein bei ihm. Deshalb ist das eigentliche Tun die allerletzte Haltung der Heiligkeit. Ein Bereitsein, ein Ausharren, ein Auftun der Seele, ein Ausbreiten der Arme. Gott gibt seine Gegenwart wo und wann und wie er will. Der Römerbrief drückt diese Dimension menschlicher Gottbeziehung unmissverständlich aus. Ich erbarme mich dessen, dessen ich mich erbarme. Und mit dem habe ich Mitleid, mit dem ich Mitleid habe. Also nicht auf das Wollen, nur auf das Laufen kommt es an, sondern auf den sich erbarmenden Gott. Die gleiche Haltung fand im Psalm 127 ihren überwältigenden Ausdruck. Wenn Jahwe nicht das Haus baut, mühen sich umsonst die daran bauen. Wenn Jahwe nicht die Stadt behütet, späht umsonst der Wächter aus. Umsonst ist es auch, dass ihr für euch erhebt und spät euch niedersetzt und esset der harte Mühsal Brot. Er gibt es seinem Freund im Schlaf. Noch am ehesten lässt sich die unberechenbare, nicht festlegbare Ankunft des Herrn durch das wesenhafte Schweigen, durch die Stille vorbereiten. Deshalb heißt es auch in der Weihnachtsmesse, tiefes Schweigen hielt alles umfangen, die Nacht hatte in ihrem Lauf die Mitte ihres Weges erreicht, da kam Herr aus dem Himmel, vom Königsthron herab, dein allmächtiges Wort. Der apostolische Vater Ignatius, zweiter Nachfolger Petri am antiochenischen Bischofsstuhl, nannte in seinem Brief an die Magnesier Christus das aus dem Schweigen hervorgegangene Wort. Schon die Heiden erahnten diese Zusammenhänge. Die urechte Haltung der Seele, so sagte Heraklit, ist ein Hinhorchen auf die Wahrheit der Dinge, ein Stillwerden vor dem Geheimnis. In der Stille erfahren wir die immerwährende Neuheit unseres Herrn. In ihr machen wir uns auf seine Unberechenbarkeit gefasst. Die zweite Versuchung der Weihnacht aber ein großer, barmherziger und liebender Herr ist, oder ein kleiner, bedrohlicher und unberechenbarer Tyrann. Das Menschenleid vermag zu größten Versuchen unserer Existenz zu werden. Wie kann Gott so viel Grausamkeit, Ungerechtigkeit und Böswilligkeit, so viel Unterdrückung der Unschuldigen mit ansehen? Warum muss sein Feind genauso leiden wie sein Feind? Warum zeigt er seine Macht nicht deutlicher? Weshalb müssen Menschen, unsere Freunde und Nächsten, für die wir gläubig beten, in ihrer Angst und Verzweiflung bleiben, ohne dass ihnen dauernde Erleichterung gewährt wird? Und so gehen die Fragen weiter, bis der Mensch denkt, dass sein ganzer Glaube erschüttert wird. Dabei sollte sich der Christ aber eines bewusst machen. Der Mensch ist immer geneigt, enttäuscht zu sein durch das, was ihm das Wichtigste ist, das er für immer lieb gewonnen hat. Das Eigentliche hat nicht die Evidenz, die gleichsam dichte Vorhandenheit des Vordergründigen. Wir dürfen nicht erwarten, dass das, was für uns leuchtend ist, für alle Menschen leuchtend sei, wie durch ein Wunder. Es ist dennoch schwer zu ertragen, dass das für uns Schöne nicht für alle Menschen schön ist. So wird der Mensch, selbst der Heiligste, oft an dem irre, was ihm das Liebste ist. An seiner Mutter, an seiner Frau, an seinem Freund, an seinem Gott. Bemüht er sich aber, diese Versuchung zu überwinden. Und das ist der wesenhafte Auftrag des Weihnachtsfestes an unser Christsein. So bemerkt er bald, dass das Eigentliche nicht vorweisbar ist, dass es in dem Maße wächst, als unsere Hingabe reiner geworden ist. Vom Liebsten darf man nicht erwarten, dass es für alle lieb, vom Herrlichsten, dass es für alle Menschen herrlich sei. Es gibt eine letzte tiefe menschliche Existenz, wo das Geschenk ganz individuell wird. Einmal, nur für diesen einzigen Menschen gültig. Durch die überwundene Versuchung der Enttäuschung durch Gott vertieft sich die Welt geistig um uns herum. Es schließt uns ihre wesenhaften Bezüge hinter der von allen erfassbaren Oberfläche. Jeglicher Vorstoß ins Eigentliche muss durch diese Versuchung der Enttäuschung hindurch. Die Weihnacht ist mehr als ein bisschen tröstliche Stimmung. Die Weihnacht fordert von uns gelegentlich eine ernste und harte Entscheidung. Sie ist weit mehr als Kinderromantik. Sie fordert eine große Tapferkeit des Herzens. Diese besteht darin, dass wir zu diesem Kind, das hilflos in der Krippe liegt, unser Ja sagen, es als unseren Erlöser anerkennen. Dies zu tun, trotz Enttäuschung, die dieses Kind uns bringt und noch bringen mag, ist ein wesentliches Ereignis der Weihnacht. Es führt uns zur christlichen Demut. Die dritte Versuchung der Weihnacht besteht darin, dass Gott uns in den Alltag zurückweist. Das hat er getan, indem er ein Kind wurde und einfachen Menschen untertan war. Christliche Eigentlichkeit und Hochmut vermögen im menschlichen Wesen dicht nebeneinander zu existieren. In den echt christlichen Erfahrungen wird der Geist fühliger, heller und weiter. Die Grenzen des eigenen Seins dehnen sich aus. Eine Höhe des Daseins wird erreicht, die zugleich die Höhe der Welt ist. Das Gemüt schwebt über einen leuchtenden Abgrund. Die Welt erscheint in solchen Augenblicken klein und kümmerlich. Der Geist ragt ins andere, ins Unbekannte hinein, über alles Weltliche hinaus. Ein mächtiges Kraftgefühl und eine Herrschergröße erwacht im Menschen. Von diesem Höhen der Welt muss der christliche Mensch zurückkehren in die Kleinheit der Menschen, in die Frömmigkeit des Alltags, wohin sein Menschgewordener, Kindgewordener Gott ihn ruft. Damit hat die Weihnacht die ganze menschliche Innerlichkeit umgeworfen. Von nun an vollzieht sich echte Größe immer in ein Nichtbeachten der eigenen Größe, in der Überwindung des Hochmuts. Die Größe sucht sich von nun an nur in jenen Menschen wohnen, die wissen, dass sie nichts sind, die eines Tages ihrer selbst, ihrer eigenen Herrlichkeit überdrüssig wurden. Es besteht von nun an eine enge, unauflösliche Verbindung zwischen Verzicht auf Größe und echter menschlichen Größe. Oder, anders ausgedrückt, zwischen Opfer und Freude. Das erscheint widerspruchsvoll, wie das, was im Augenblick geschieht, in dem eine Frau ihrem Kind das Leben schenkt. Dass Opfer und Freude eine Einheit bilden, dass man sich nur durch das Leben bereichert, dass man verzichten muss, um wirklich reich zu sein, dies ist eine Wahrheit, die man zwar erfährt, aber nicht zu beweisen vermag. Diese Unbeweisbarkeit der letzten Grundlagen menschlicher Wesentlichkeit bildet die mächtigste Versuchung unseres Christseins. Nur eine bis ans Ende des Lebens bestandene Versuchung vermag die Einsicht zu bringen, wer sich groß macht, wird erniedrigt und wer sich erniedrigt, wird erhoben. Es ist fast unmöglich, diese feinsten Bezüge der Welt des Herzens mit treffenden Worten auszudrücken. Das Lied Mariens, im Grunde unser eigentlichstes Weihnachtslied, verstand es. Macht hat er geübt mit seinem Arm und zerstreut, die stolzen Herzen sind. Herrscher hat er vom Thron gestürzt, Niedrige hat er erhoben. Hungernde hat er mit Gütern erfüllt, Reiche aber gehen lassen mit leeren Händen. Wer nicht wüsste, woher dieses Lied stammt, dürfte meinen, es sei das Lied einer Revolution. Und es ist tatsächlich ein Lied der Revolution, der Revolution der Weihnacht. Der Geist der Menschwerdung, der Geist der Weihnacht heißt demnach schlicht und dicht. Er war in göttlicher Gestalt und wollte doch nicht gewaltsam an seiner Gottheit festhalten. Er gab sich vielmehr hin, nahm Knechtsgestalt an und war dem Menschen gleich. In seiner Erscheinung als Mensch erfunden, entäußerte er sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Hier wurde unserem Christsein ein Weg gewiesen. Selbstlosigkeit, Selbstentäußerung ist Vorbedingung christlicher Selbstwertung. Der Mensch findet sein eigentliches Wesen, indem er sich hingibt. Darin bewahrt er sich selbst und erlangt Vollendung. Der Mensch kann sich nur halten, indem er den Griff seiner Selbstsucht lockert. Das menschliche Sein findet sich nur dadurch, dass es sich aussetzt. Je mehr sich der Mensch an sich selbst klammert, desto weniger ist er selbst. Desto weniger ist er ein Mensch. Der Geist der Menschwerdung Christi ist demnach auch der Geist der Menschwerdung des Menschen. Sperrt sich der Mensch in seinem eigenen Ich ein, so findet er sich selbst leer und ohne Verheißung. Somit schließt die Selbstwerdung des Menschen und die Menschwerdung unseres Herrn in letzter Analyse den Tod ein. Erst im Tode wird der Mensch nämlich dermaßen von sich genommen, dass er fähig ist, wenn er dieses von sich genommen sein frei bejaht, vollendet demütig zu sein. Das heißt, das vollendete Sein zu erreichen, indem er sich vollends verschenkt. Deshalb fasst der Apostel die Menschwerdung Christi als seinen Gehorsam bis zum Tod auf. Wer in unserer Kreisordnung Tod sagt, meint zugleich auch Auferstehung. So ist der Weg dieses kindgewordenen Gottes von der Gesinnung der Menschwerdung her lang, so war es die Gnade der Weihnacht. Dürfen wir nicht meinen, das Letzte erfasst zu haben, vom Letzten erfasst zu sein? Es war nur eine Etappe auf dem endlosen Weg, auf dem Weg unseres grenzenlosen Hineinschreitens ins Geheimnis. Das Begreifen ist immer nur der Anfang eines noch größeren Begreifens. Gott werden wir immer nur nachstürmen. Ihn wollen wir niemals. Mag uns das nun auf der Ebene unserer irdischen Existenz als nur erscheinen. Es ist in Wirklichkeit die Voraussetzung grenzenlosen Glücks. Wir bleiben ewige Gottsucher. Darin ist der Dank der morgenländischen Weisen ein Symbol, sowohl unserer irdischen Existenz als auch unserer himmlischen Erfüllung. Aurelius Augustinus sagte, wir suchen Gott, um ihn zu finden, während unseres irdischen Lebens. Wir suchen Gott, nachdem wir ihn fanden, in der ewigen Seligkeit. Damit man ihn suche, um ihn zu finden, ist er verborgen. Damit man ihn suche, nachdem man ihn fand, ist er unermesslich. Dies ist die Struktur des geschöpflichen Werdens zu Gott. Eines Werdens, das seinem Wesen nach kein Ende hat. In diesem Geist sollten wir alle vor unserem kindgewordenen Gott niederknien, verstummen vor seinem Geheimnis. Vielleicht erhalten wir von ihm, wie die Weisen aus dem Morgenlande jene Weisen, auf einem anderen Weg in unser Land, in die Welt unseres Alltags zurückzukehren. Denn wer einmal von diesem Gott ergriffen wurde, wer in ihm sein Heil erschaut hat, für den hat ein neues Leben mit gänzlich neuen Wegen begonnen. Welchen Namen sollten wir diesem neuen Weg geben? Höchstwahrscheinlich nur der Weg der Freude. Ein grundsätzlicher Optimismus, der Geschmack an Glück, sollten zum Lebenselement des Christseins werden. Die Freude ist nicht ein Produkt oder eine Begleiterscheinung des Christentums. Sie sollte die ganze Wirklichkeit des Christen bestimmen. Als Hoffnung, als der Ton, auf den alles bestimmt ist, als die Morgenröte eines erwarteten Tages. Der Christ sollte die Düsternis aus seinem Herzen beseitigen. Sie taugt nichts. Sie geht am Eigentlichen vorbei. Christentum besagt auch freudige Gelegenheit in allen Situationen des Lebens, selbst in den schwierigsten, zeugnishaft zu verwirklichen. Im christlichen Leben gilt der auf den ersten Blick so unsinnige Satz: Der Weg der Freude geht durch die Entsagung. Leiden und Entsagung aber als letztes anzupreisen, wäre töricht. Es ist schon Leid genug in der Welt. In der Hingabe an den menschgewordenen Gott vermag aber der Mensch, selbst in einer fast nicht mehr ertragbaren Not glücklich zu sein. Vorausgesetzt, dass er nicht bloß das eigene Glück sucht. Wäre ein solches Leben nicht ein Hinweis, dass Gott in unserer Welt gegenwärtig ist? Wäre ein solches Leben nicht ein Zeugnis vom Geist der Weihnacht? Die zweite Folgerung wäre, in der Menschheit ereignet sich Christus Geburt. Die Hirten stehen nicht mehr lauschend auf dem Feld. Das Kind Jesus liegt nicht mehr in der Krippe. Das ist ein für allemal vorbei. Aber eines bleibt, die Geburt Christi in der Geschichte der Menschheit. Eine der tiefsten Einsichten des Apostels besagt, dass Christus zwar zu uns gekommen ist, bis zum Ende der Welt aber stets in Ankunft bleibt. Am Ende der Zeit steht das Pleroma, die viele Christi, der volle Christus. Die Christen bauen seinen Leib auf. Dies ist dann die Weihnacht der Welt. Und dies ist geistlichen Lebens. Die Sakramente schenken das Leben Christi, aber noch nicht in seiner vollen Entfaltung, sondern gleichsam nur als eine Dynamik, uns nach Christus hin umzuformen. Von der Dynamik der Gnade getrieben, soll der Christ immer wieder in die Lebensgemeinschaft mit Christus hineinwachsen, sich in Christi Gestalt umbilden. Er wird sich dabei seiner Christusverbundenheit immer klarer bewusst, lebt mit immer größer werdender Tiefe die Geburt Christi in sich selbst und in der Menschheit. Die Christen, die soziologisch erfassbaren und die sogenannten Anonymen, versetzen sich durch ihr Leben in Christus hinein, bauen Christus selbst auf. Wenn dann das Maß Christi voll ist, wenn alle, die Christi Seinsfülle ausmachen sollen, in Christus aufgegangen sind, dann ist der universale Christus geboren. Christus aufgebaut aus Menschenwesen und umgeben von einer verherrlichten Welt. Christus amictus mundo, Christus von der Welt umkleidet. Dann ist der Himmel da. Dann hat sich die erste Schöpfung vollendet, dann erst beginnt das eigentliche Leben, das außerordentliche Abenteuer der Welt wird beendet sein. Was besagt all das für uns existenziell? Es besagt, dass der Mensch über seine Schranken hinaus ins Unbegreifliche hineinleben soll, dass er eine von Gott gewollte Unzufriedenheit in sich trägt, dass er die Kleinheit seines eigenen Daseins immer neu überwinden muss. Gott hat ihn so erschaffen, dass er unruhig sein soll und darf, solange er das Unendliche nicht gefunden hat. Für den Menschen, für dieses gebrechliche Wesen ist nichts groß genug. Mensch zu sein ist etwas Atemberaubendes. Gott lockt uns voran. Aus unserem Kleinsein, aus unserer Gewöhnung heraus. Wenn wir uns zufrieden geben mit dem bereits Erreichten, sind wir nicht so, wie uns Gott gedacht und erschaffen hat. Und dieses Sein, aufgebrochen sein auf das Absolute hin, muss der Mensch in einfacher Brüderlichkeit leben, im schlichten Dienst am nächsten im Alltag. Was ihr einem von meinen geringsten Brüdern habt ihr mir getan, sagte Christus eindeutig. Dies ist die Tiefe des Geheimnisses der Weihnacht.